Und da, ja, okay, das ist interessant, wie du es formulierst, weil da bin ich jetzt dann schon wieder voll bei dir. Und wahrscheinlich ist es dann nicht nur ein Annehmen von einer vermeintlich schlechten Situation, sondern vielleicht auch das Annehmen von diesem, was das Leben ausmacht, dass eine schlechte Situation nicht nur schlecht sein muss, sondern dass die auch eine Chance sein kann und auch das Annehmen, dass es vielleicht wieder besser wird, vielleicht aber auch wieder schlechter und dass es nicht unbedingt darum geht, einfach immer Negatives auszublenden und abzuschalten und ständig sich zu optimieren, nicht alles schön zu reden und Greenwashing, positiv washing, sondern auch in dieser Spannung zu leben und zu sagen, ja, es ist ein Auf und Ab, okay. Und vielleicht dann auch ganz selbstironisch, zynisch zu wissen, keine Sorge, es wird auch schon wieder beschissenere Tage geben.
Herzlich willkommen bei den Glücktagen im Kufsteiner Land, dem warmherzigen Fest. Warum Stopp?
Ich glaube, wir verwirren unsere Zuhörer gerade, weil wir uns bereits 4 Monate nach den letzten Glücktagen mit einem neuen Podcast melden.
Ah, das stimmt, ja. Das müssten wir wahrscheinlich erklären, warum wir es schon wieder...
Ja, vor allem haben wir ja ganz freudige Neuigkeiten anzukündigen.
Ja, absolut.
Nämlich, dass bereits im Oktober 2022 Glücktage stattfinden.
Das erste Mal.
Das erste Mal. Das wird der offizielle Prolog zu den Glücktagen 2023 sein, mit einem kleinen Programm, damit die Wartezeit bis Mai nicht so lang ist. Und was erwartet uns da, Birgit?
Ja, ebenso klein würde ich das Programm gar nicht nennen. Es sind zwei sehr hochkarätige Veranstaltungen, und zwar am 13. und 14. Oktober 2022. Und ja, und was haben wir im Programm?
Wir haben am 13. Oktober startet es mit dem Rahmenprogramm der Glücktage. Da wird ein Live-Talk-Format stattfinden, und am 14. Oktober dann unser Hauptevent.
Ja, genau. Darf sie sagen?
Du darfst es sagen.
Wir dürfen Samuel Koch bei uns auf der Bühne begrüßen. Samuel hat durch einen dramatischen Unfall ja sehr traurige Bekanntheit erlangt. Er ist im Dezember 2010 bei Wetten, dass vor laufenden TV-Kameras mit einem Auto kollidiert, das ausgerechnet auch noch von seinem Vater gelenkt wurde, und seitdem sitzt er im Rollstuhl. Samuel ist Autor, er ist Schauspieler und engagiert sich leidenschaftlich gern für unterschiedlichste soziale Projekte. Tja, aber Hannes, wie war das Gespräch? Du hast ja gestern ein Gespräch mit ihm geführt. Habt ihr über den Unfall auch gesprochen?
Wir haben kaum über den Unfall gesprochen. Da gibt es schon so viel im Internet. Mir war viel wichtiger, den Menschen Samuel Koch kennenzulernen, und das hat riesengroßen Spaß gemacht.
Ja.
Wir haben über persönliches Glück gesprochen, wie es ihm gelingt, Dinge loszulassen, was ihm Kraft gibt, aber auch was ihm Angst macht, und warum er glaubt, dass Menschen in unserem Kulturkreis viel zu wütend sind.
Das klingt noch sehr im tiefen Gespräch.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr tiefes Gespräch, es war viel zu kurz, es war leider nicht vor Ort das Gespräch. Wir haben uns zum virtuellen Café über Skype getroffen.
Okay.
Und ja, wollen wir einfach reinhören, Birgit.
Würde ich vorschlagen, gute Idee.
Und wer erst jetzt auf den Samuel so richtig aufmerksam geworden ist, dass er bald bei uns im Kufsteiner Land sein wird, am 14. Oktober 2022 um 19.30 Uhr im Kulturquartier in Kufstein.
Genau.
Tickets gibt's noch?
Tickets gibt's noch ein paar, ja. Aber wie immer, bei den Glücktagen muss man schnell sein.
www.glück-tage.com. Und jetzt viel Spaß mit Samuel Koch.
Ich freue mich.
Aufnahme 2.
Bist du bereit?
Jawohl.
Wunderbar. Es kennen dich ja wahnsinnig viele Menschen, Samuel. Meine 2 Kinder, die sind 17 und 19, die fallen jetzt vielleicht in eine Altersgruppe, wo man dich nicht ganz so kennt, also wie in meinem Alter. Wie würdest du dich meiner 17-jährigen Tochter vorstellen?
Ach du meine Güte, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, hallo, ich bin Samuel. Dann würde ich fragen, wie heißt du? Was würde sie denn sagen?
Sie würde dich wahrscheinlich sehr, sehr direkt fragen, was dir passiert ist, warum du im Rollstuhl sitzt.
Ah, ja, okay. Das würde ich sagen. Manchmal sage ich nur, ich hatte einen Autounfall.
Ja.
Und deswegen sitze ich im Rollstuhl. Manchmal reicht das schon.
Ja.
Wenn ich jetzt ausführlicher werden würde, würde ich sagen, na, ich bin halt mit dem Kopf gegen ein Auto gerannt und deshalb sitze ich im Rollstuhl seit einigen Jahren. Aber weiß jetzt nicht, kommt deine Tochter auch am 14. Oktober?
Ich werde sie auf jeden Fall einladen, aber du weißt, mit 17 hat man dann ganz andere Flausen im Kopf, ja, und vielleicht Ich habe mir dein Hörbuch angehört, Rolle vorwärts, und da sprichst du ja auch sehr viel über Glück, was du ja dann auch bei den Glücktagen machen wirst. Jetzt haben wir eine Frage an dich. Was bedeutet denn für dich persönlich Glück?
Ja, das ist jetzt lustig, weil du ja das Buch gelesen hast. Da gibt es natürlich ein ganzes Kapitel darüber. Und ich habe es für mich auch so kategorisiert, was man, glaube ich, gar nicht wirklich kann. Aber ich glaube, es gibt schon diese eine Vorstellung, was Glücksmomente sind oder temporäre Glücksphasen, wo ich denke, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens ein eigener Glücksexperte wird. Und das sind dann eben, können ganz kleine, flüchtige Dinge sein, wie vielleicht ein Kino besucht oder ein Abend im Kreis lieber Leute, Urlaub, Freizeit, unter Menschen sein, auch mal das Gegenteil, Stille sein und ruhig zu sein, in der Natur zu sein, frische Luft, Fahrtwind, Geschwindigkeit, je nachdem, ausschlafen, einschlafen. Das meinte ich mit, wird jeder im Laufe seines Lebens hoffentlich Glücksexperte. Und ich 100 Dinge tatsächlich aufzählen, die so kleine Glücksmomente ausmachen. Aber was ich auch glaube und finde, ist, dass fernab dieser kleinen Glücksmomente, die im Grunde, ohne sie zu negativ betrachten zu wollen, auch immer Zerstreuung sind oder auch immer Ablenkung sein können, wie zum Beispiel ein Kinobesuch oder Netflix oder, glaube ich, gibt es für mich noch was Wichtigeres, als nur in möglichst hoher Amplitude solche Glücksmomente aneinander zu reihen, nämlich auch anhaltendes Lebensglück, wenn man so will, oder die kleine Schwester Zufriedenheit. Ich finde so ein glücklich sein mit Betonung auf sein für mich noch mehr Priorität. Also, und das kann auch fernab von Glücksmomenten stattfinden, auch wenn ich gerade gar kein Glück habe und alles nur dämlich und unglücklich läuft, kann ich trotzdem sagen, ich bin alles in allem zufrieden. Kannst du dem folgen?
Ja, ich glaube, dir folgen zu können.
Wahrscheinlich habe ich in dem Buch nur ein bisschen mit strengem Lektorat etwas besser verschriftlicht, als ich es jetzt hier gerade wieder geschrieben habe.
Aber irgendwo schließt es an dem an. Ich habe ein ganz wundervolles Video von dir gesehen, Sein, Haben, Tun, das du veröffentlicht hast, wo du ja beschreibst, dass dieses Sein das Glück ausmacht und nicht unbedingt das Tun, weil damit ich einen Glücksmoment erleben kann, muss ich ja fast schon wieder was tun, oder?
Ja, würde ich bestätigen. Und das ist dann irgendwann unfair, weil manche Menschen haben halt mehr Chancen und mehr Möglichkeiten und manche Menschen sind mit ganz wenig Chancen und Möglichkeiten auch schon auf diese Welt gekommen. Und klar kann man immer sagen, ja, jeder ist seines Glückes Schmied und das Glück beim Schopfe packen, traut es heim. Glück alleine, ein Unglück kommt selten allein. Und wie viele Sprichworte es über das Glück gibt, da ist bedingt auch was dran, aber ich könnte, glaube ich, die Ungerechtigkeit der Welt kaum ertragen, wenn ich mitbekomme, in welche unglücklichen Umstände andere reingeboren werden. Und da kannst du viel sagen, naja, du musst dich jetzt entscheiden und du musst jetzt das Glück beim Schopfe packen. Manche haben einfach nicht die Chance. Und da zu wissen, dass es auch mehr gibt oder eine tiefere Zufriedenheit und dass ich auch Menschen erleben durfte, die in allergrößten Unglück und in allergrößten Katastrophe trotzdem eine Unbeschwertheit und trotzdem sagen konnten, ich bin zufrieden oder ich versuche zufrieden zu sein, das finde ich sehr tröstlich.
Auf einer Skala von 1 bis 10, Samuel, wie zufrieden würdest du dich selber einschätzen, wenn 10 die höchste Zufriedenheit wäre? Ist ja auch immer Momentaufnahme irgendwo.
Ja, jetzt in diesem Moment. Das ist eine lustige Frage, ob ich die Frage einfach mit Ja beantworte. Quatsch. Ich denke, ich überlege, ob es überhaupt variieren kann. Also ich würde zum einen sagen, es bleibt immer ein Versuch, in dem ich versuche, zufrieden zu sein, aber mich trotzdem nie zufrieden zu geben. Klingt paradox, ist aber auch irgendwie eine Spannung und ein Spagat, der schon das Leben ausmacht, wie ich finde. Und so ist das Leben ja auch ein Auf und Ab, denke ich, bei jedem Menschen. Eine Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt ist ja absurderweise auch die Talfahrt. Eigentlich das Schöne mit dem Wissen, dass man nie tiefer fahren kann, als die Schienen es zulassen. Und dann geht's auch wieder bergauf und zwischendrin gibt's mal einen schwerelos Moment. Was aber auch dann der Moment ist, in dem man eigentlich gar keinen Halt mehr hat. Und so würde ich sagen, ist, glaube ich, auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, meine Achterbahnfahrt, so eine Zufriedenheitsfahrt zwischen 7 und 10.
Mhm. Mhm. Was ich glaube ich auch damit zu tun hat, dass du sprichst sehr oft darüber und ich glaube, man muss das auch in deinem Leben so leben, anzunehmen, was ist. Wie ist es denn dir gelungen, anzunehmen, was ist?
Puh, also da muss ich sagen, tue ich mir schwer mit der Begrifflichkeit alleine. Man kann da immer so Terminologien hin und her reiten. Mhm. Weil dieses Annehmen für mich dann gleichzeitig auch, so für mich zumindest, anverwandt ist mit so einer Statik. Ja, oder doch, ich muss dann schnell auch an Aufgeben denken oder annehmen von einem Ist-Zustand. Natürlich, um zufrieden zu sein, muss man einen Ist-Zustand annehmen. Aber gleichzeitig, wie ich vorhin schon sagte, gibt es für mich immer dieses trotzdem nicht zufrieden geben. Ich würde mich ja nicht für Rückenmarksforschung zum Beispiel stark machen, wenn ich nicht glauben würde, dass es da noch Hoffnung gibt in diesem medizinischen, sehr jungen Bereich. Oder ich würde nicht so viel trainieren, wenn ich nicht glauben würde, dass das was bringen würde. So würde ist meine Verständnis von annehmen, da müsste ich auch nicht trainieren, da müsste ich mich auch nicht fit halten, dann müsste ich auch mich nicht engagieren. Aber das ist jetzt vielleicht eine sehr negative Bedeutung von dem Begriff annehmen. Vielleicht, worauf du auch hinaus willst, ist, ja, okay, dass ich dann irgendwann sagen musste, jetzt gehe ich halt zurück in mein Schauspielstudium, was eine Ausbildung in Körper, Stimme und Geist ist, auch wenn ich keinen Körper mehr voll funktionsfähig zur Verfügung habe. Ja, okay, ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nicht, wie das geht, aber wer nichts weiß, kann viel lernen. Also gehe ich dahin und bin bereit zum Lernen. Was gibt's noch für kreative, fantasievolle Möglichkeiten? Und tja, wenn du fragst, wie habe ich das angenommen oder wann habe ich das angenommen, also das ist, glaube ich, ein ständiger Prozess. Bin ich wieder bei der Achterbahn. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Und
wäre vielleicht eine andere Definition, ja, vielleicht eine bessere Definition, dass man versucht, aus jeder Situation, egal ob ich sie gerade ändern kann oder nicht, einfach das Optimum rauszuholen.
Ja, das klingt ganz schön.
Was ja wieder was anderes wäre, als wie positiv denken, wo man sich alles schön redet. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine wirklich, dass man versucht, einfach das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen.
Ja. Und da, ja, okay, das ist interessant, wie du es formulierst, weil da bin ich jetzt dann schon wieder voll bei dir. Und wahrscheinlich ist es dann nicht nur ein Annehmen von einer vermeintlich schlechten Situation, sondern vielleicht auch das Annehmen von diesem, was das Leben ausmacht. Dass eine schlechte Situation nicht nur schlecht sein muss, sondern dass sie auch eine Chance sein kann und auch das Annehmen, dass es vielleicht wieder besser wird, vielleicht aber auch wieder schlechter und dass es eben dieses Wechselspiel ist und dass es nicht unbedingt darum geht, einfach immer Negatives auszublenden und abzuschalten und ständig sich zu optimieren und ständig alles, wie du sagst, nicht alles schön zu reden und hier Greenwashing, positiv washing, sondern auch in dieser Spannung zu leben und zu sagen, ja, es ist halt ein Auf und Ab und es geht auch darum, sich möglichst mit beidem zu leben und vielleicht auch mal antizyklisch zu investieren, mit Glück vielleicht auch und zu sagen, okay, jetzt, obwohl vielleicht die Umstände nicht die besten sind, ich setze dem trotzdem ein Lachen entgegen. Mhm. Und vielleicht dann auch ganz selbstironisch, zynisch, wenn ich gerade ein Glücksgefühl habe, zu wissen, keine Sorge, es wird auch schon wieder beschissenere Tage.
Es geht immer besser, es geht aber immer auch beschissener, dass du recht.
Ja, Entschuldigung.
Das ist kein Problem. Woher, Samuel, nimmst du deine unglaubliche Willenskraft? Für das viele Training, für deine ganzen sozialen Engagements, wie geht das?
Tja, eine Frage, da könnte man Bücher drüber schreiben. Deshalb bin ich der Frage auch nachgegangen und habe dann auch Bücher drüber geschrieben. sollte jetzt keine pseudo-schlechte Schleichwerbung sein, aber es gibt viele verschiedene Faktoren. Natürlich ist, dass ich nicht allein bin. Es ist nicht gut, glaube ich, dass man alleine ist. Und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man allein sein kann. Mhm. Das kann ich auch ganz gut und ganz gerne. Aber ich war vor allem in in so den ekligsten Phasen meines Lebens nicht allein. Da waren wunderbare Familie, wunderbare Freunde, die für mich da waren und die mit mir trotz alledem Blödsinn gemacht haben und Quatsch gemacht haben, eben die bereit sind zuzuhören und auch sich dann auch eine Lizenz von mir bekommen haben zum Gesäßtritt, dass wann immer ich mich mal Gefahr laufen sollte, hängen zu lassen. Und sie sagen, so, jetzt gehen wir raus, jetzt machen wir was. Mache ich immer noch wahrscheinlich manchmal auch unvernünftigerweise, wenn ich vor der Wahl stehe, jetzt drinnen zu bleiben, nichts zu tun oder eben was zu tun, entscheide ich mich auch, wenn ich mal keinen Bock habe, immer für das Aktivsein und eben eine Beschäftigung zu haben, sich eine Beschäftigung zu suchen. Sei die noch so absurd, aber einfach eine Beschäftigung zu haben und sich selber herauszufordern, gibt irgendwie wechselwirkend Kraft. Auch wenn man an Grenzen stößt, die schmerzhaft sind, weiß ich so aus der Erfahrung, es lohnt sich trotzdem zu handeln. Ich versuche mich gerade zu winden, dass ich nicht schlechte Werbung mache für ein Buchprojekt, aber mir war da in diesem Buch, weiß nicht, ob du da reingucken konntest, Steh auf, Mensch, genau dieser Frage nachgehen, was uns der Kraft gibt, was uns stark macht, was kein x-ter Resilienzratgeber sein soll, sondern einfach angereichert durch meine Erfahrung und angereichert durch das, was viele, viele andere Menschen gesagt haben, die mittelunschöne und ganz schön unschöne Dinge erlebt haben, was denen Kraft gegeben hat. Da ist viel dabei, um nur ein paar stichwortartig zu nennen. Das sind natürlich Klassiker wie Glaube, Hoffnung, Dankbarkeit dabei, aber auch Dinge, mit denen man nicht so gerechnet hat, wo Menschen auch sprachen von sowas wie Langmut, geduldig sein, lange mutig sein, Demut oder auch Endlichkeitsbewusstsein, einen Sinn in den Dingen finden und viele Sachen mehr, wo ich mir gar nicht anmaßen will, dass das jetzt irgendjemandem Kraft gibt, aber wo, glaube ich, jeder Mensch, ich weiß nicht, woran du gerade so bist, in seiner Lebensphase mit anderen Dingen zu kämpfen hat, um daraus dann wieder neue Kraft zu schöpfen oder sich seiner Endlichkeit bewusst zu werden, um das Leben im Hier und Jetzt besser schätzen zu können. Aber da ist jeder Mensch an einem anderen Punkt in seinem Leben. Weiß nicht, wie es bei dir da gerade so aussieht. Ich bin immer auch neugierig, das zurückzufragen und dich zu fragen, was dir denn Kraft gibt oder was dich stark macht, wenn es mal irgendwie nicht so gut
läuft. Da gibt es einige Dinge. Unter anderem freut es mich dann aber genau in solchen Momenten immer, wenn mir trotzdem irgendwas gelingt, wo ich anderen Menschen Kraft geben kann. Also ich glaube, da kann man auch ganz viel für sich selber dann Kraft rausziehen, wenn man sieht, man kann was bewirken. Und da würde ich da gerne was vorlesen, was ich gestern noch geschickt bekommen habe. Und zwar von einem sehr guten Freund von mir. Und da würde mich nur deine Reaktion dazu interessieren. Und zwar hat der mir dieses besagte Video geschickt von dir, dieses Sein, Haben, Tun. Und wir werden es dann auch in den Shownotes verlinken für unsere Zuhörer. Und in dieser Nachricht steht drinnen, das Video schaue ich mir jeden Monat mindestens einmal an. Ich versuche genau nach diesem Muster jede Entscheidung zu treffen, hinterfrage jede Handlung. Nach diesem sehr einfachen Konzept richte mich oft danach aus und ich finde dadurch immer wieder einen roten Faden für mich. Dieses Video gibt mir unglaublich viel Kraft. Oh. Bitte sag ihm schöne Grüße von mir. Ich bin ein Riesenfan.
Oh, das ist ja lieb. Vielen Dank. Kann ich deine These bestätigen, dass ich glaube, helfen, dienen, was Unterschätztes ist, wie ich immer wieder merke, dass das wechselwirkend Kraft gibt oder fast, ich glaube, sogar drei Faktoren hat. Einmal hilft man jemand anders oder wenn man Erfahrungsschätze, die man gemacht hat, wie ich es jetzt mit dem Video gemacht habe, teilt und dann hilft man jemand anders, dann bekommt so eine schöne Rückmeldung, die du zu mir jetzt weiterleitest. Danke und liebe Grüße zurück an der Stelle. Ich bin mal gespannt, welches Video das ist. und das ermutigt mich dann natürlich, ermutigt mich ja dann selbst wiederum. Und ich finde, das Helfen und Dienen hilft auch dabei, wegzugucken von sich selbst. Ich glaube, wir sind intrinsisch schon ganz gut damit veranlagt, uns um uns selbst zu scheren. Der Egoismus oder wie immer man es nennen will, ist in meinem Fall, glaube ich, ganz gut angelegt und ich merke es immer wieder, wenn ich zu sehr, zu viel an mir selbst runter gucke und mich um mich selbst drehe, dann komme ich nicht voran. Das da birgt, glaube ich, ganz viel Gefahr von Runterdrückung, Depression und da hilft es mir immer wegzugucken von mir selber, meinen Kopf zu erheben, den Horizont zu erweitern und hinzuschauen zu anderen. Wie du sagtest, auch das für andere, nicht nur für sich, mich, meiner, mir, so ein Dreifachgewinn.
Ich glaube auch, weil du von deinen Büchern gesprochen hast, ich glaube, wir haben dieselbe Einstellung zu Ratgeberbüchern. Und das macht auch für mich den riesen Unterschied aus. Du hast so viel selber erlebt, dass es, glaube ich, einem anderen Menschen noch viel mehr Kraft gibt, wenn er dir zuhört, weil er weiß, dass du nicht nur aus Theorie sprichst, sondern aus Erfahrungswerten.
Ja. Und trotzdem finde ich es dabei wichtig, dass meine Erfahrungen nun mal meine Erfahrungen sind und meine Lösungsansätze. Meinungslösungsansätze und da tue ich mir dann manchmal schwer mit Ratgeberliteratur, je nachdem, wie das auch formuliert ist oder empfohlen wird. Das kann ich niemals jemand anderem überstülpen. Kann man sich vielleicht entfachen, im wahrsten Sinne des Wortes inspirieren lassen, aber man muss leider trotzdem, so platt es klingt, dann auch seine eigenen Lösungsansätze.
Aber ich lese ja bei dir nie, du musst, du sollst, du hast zu tun und wenn ich mir dein Leben anschaue, da kann ich sehr viel dann, muss ich es umlegen auf meine Situation und mein Umfeld. Was mir aber sehr interessieren würde, sag mal, dein soziales Engagement, du bist sehr, sehr sozial engagiert, du hast ja einen eigenen Verein, Samuel Koch und Freunde, glaube ich, heißt der, gell?
Ja, richtig.
Ja. Und du bist bei Wings for Life sehr engagiert. Wie war das vor deinem Unfall? Hast du dich auch mit diesen Dingen auseinandergesetzt oder war da dein geändertes Leben dann Auslöser für dieses Engagement?
Gute Frage. Also das ist, vielleicht zum Kontext, aus dem ich so stamme. Ich bin in so einem, kann man schon sagen, christlichen Elternhaus aufgewachsen. Heißt, ich habe den Kindergottesdienst besucht, den meine Eltern gemacht haben, bis ich ihn mitgestaltet oder selbst gestaltet habe. Dann gibt es ja immer so Kinderfreizeiten, die man selber besucht hat, bis man sie als Mitarbeiter besucht hat. Das heißt, meine Kindheit und Jugend bestand immer so aus einem Engagement in kleinerem Kreis. Dann habe ich früh als Kunstturner auch einen Trainerschein gemacht, um dann nicht nur mich selbst zu trainieren, sondern auch den kleinen Neuankömmling zu trainieren. Dann habe ich mich beim Bundeswehrsozialwerk beworben und habe das Bundeswehrsozialwerk wieder Kinderfreizeiten organisiert während meiner Wehrdienstzeit. Habe auch mal ein Schulpraktikum gemacht in einer Behindertenwerkstatt, wo man im Februar diesen Jahres überlegt hat, ob man sie abreißt, weil sie schon leer steht und die wir jetzt mit unserem Verein und mit 400 und noch mehr ehrenamtlichen wunderbaren Helfern restaurieren konnten und in der jetzt 84 gehandicapte Geflüchtete aus der Ukraine wohnen. Das ist der Kreis, der sich da schließt. Worauf ich hinaus will, so dieses Engagieren mit anderen Menschen. Mich schon immer, glaube ich, gefragt, für wen oder mit wem lohnt es sich sonst zu leben als mit anderen Menschen. Und ich würde mal sagen, Arbeit, die seit jeher stattgefunden hat, hat sich jetzt in dem Verein Samuel Koch und Freunde institutionalisiert oder fokussiert.
Du hast selber angesprochen, du bist sehr religiös aufgewachsen. Was bedeutet Glaube für dich oder woran glaubst du?
Dass du die Frage noch angepasst hast, weil ich mich selber nicht als religiös bezeichnen würde. In Religion sehe ich sehr viel Gefahr und Ungutes. Das ist, glaube ich, eine von Menschen gemachte Angelegenheit, zurückverbinden. Ich glaube, immer wenn der Mensch versucht, sich zu Gott zu verbinden oder sich zum Gott zu machen, dann richtet er eher nur Schaden an. Aber tatsächlich, ich will da auch nicht Wortglauberei betreiben, würde ich schon sagen, ein gläubiger Mensch. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und du fragst jetzt mich, was mir das bedeutet. Das hat natürlich auch eine ganz schön Berg- und Talfahrt-Geschichte, was so mein Glaubensleben anbelangt. Ich sehe Glauben auch als Beziehung. Und wie in jeder Beziehung gibt es da Auf und Ab und Konflikte und Reibungen. Und teilweise hatte mein Glaubensleben mit Sicherheit auch eine Fernbeziehung und dann wieder eine nähere Beziehung. Und dann habe ich ganz viel gehadert und weiß nicht, wie es mit deinen Beziehungen so ist. Dann zweifelt man dann vielleicht auch manchmal und hadert und hinterfragt und ist wütend. Nicht nur mittelfristig, langfristig und rückblickend kann ich sagen, wenn du fragst, was mir Glauben bedeutet, hatte so eine hohe Bedeutung, dass der für mich nicht nur ein psychologisches Konstrukt ist, das mich irgendwie über Wasser hält, sondern dass der gerade in den intensivsten Phasen meines Lebens auch zu einer lebenserhaltenden Maßnahme wurde.
Gibt es etwas, was dir Angst macht?
Ja, also natürlich, leider. Also, ist eine gute Frage. Insofern, dass ich leider manchmal das Gefühl habe, dass ich mir zu wenig Angst habe und es bestimmt ein Problem, das ich habe, dass ich vor zu wenig Dingen Angst habe und mich da auch an meinen Glauben halte, der maßgeblich angereichert ist durch dieses wunderbare Buch der Bibel, wo, glaube ich, 400 Mal steht, hab keine Angst. Und trotzdem habe ich auch Ängste. Am schlimmsten finde ich Ungerechtigkeiten und die Konfrontation mit Ungerechtigkeiten und die Ohnmacht im Umgang mit Ungerechtigkeiten. Dann habe ich natürlich Angst, klingt jetzt irgendwie sehr ernüchternd, aber auch das Vertrauen auf körperliche Unversehrtheit verloren. Und so habe ich allein schon Angst, wenn mein kleiner Neffe ohne Schuhe Lauffahrrad fahren geht, weil ich Angst davor habe, dass er, also Angst ist auch ein starker Begriff, aber
ein ungutes Gefühl. Ein ungutes Gefühl, einfach ein Unwohlsein.
Ein Unwohlsein, ja. Genau, nennen wir es Unwohlsein. Die ganzen Neffen und Nichten, die mittlerweile haben, sind unfassbar gerne mit mir auf dem Schoß am Rollstuhl unterwegs. Sie interpretieren es noch als Motorradfahren. Man sagt auch immer, gehen wir Motorradfahren. Aber für mich wäre es tatsächlich das Schlimmste, wenn er an eins der Steuerungselemente kommt und den Rollstuhl während der vollen Fahrt ausschaltet und es ihn dann vom Sitz katapultiert. Da bin ich so unfassbar vorsichtig, weil es ist tatsächlich dann doch passiert, dass er vom Rollstuhl geplumpst ist. Ist eine vermeintlich überschaubare Angst und mit kalkulierbarem Risiko. Aber ja, das sind Ängste, die ich auch habe. Und zusammengefasst wäre es vielleicht eine Angst davor, dass dem Liebsten was zustößt. Mhm.
Zu deinen Liebsten gehört ja auch deine Frau und dein Neffe, von dem haben wir immer wieder wo gesehen, gehört, gelesen. Dein letztes Buch hast du mit deiner Frau zusammengeschrieben, das war ein Kinderbuch über das Thema Loslassen.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo es dir selber nicht gelingt, wo du selber beim Schopf packen musst und sagst, da gelingt mir das Loslassen nur ganz schwer?
Ich muss kurz überlegen, ja. Ich glaube, Loslassen ist eins der schwersten Künste und kann gleichzeitig so ein Schatz sein, beziehungsweise
auch eine der befreiendsten sein, wenn es einem gelingt.
Wenn es einem gelingt, loszulassen. Ja. Ganz, ganz viel Gutes auch freisetzen. Lass mich überlegen. Wir fahren jetzt in erster Linie ganz
banale Dinge ein.
Banale Dinge.
Ja, die macht nichts.
Ich habe immer noch meine alten Triathlon Laufschuhe im Schrank, dem ich viel erlebt habe. Also manchmal können es kleine Dinge sein. Dann können auch Kleidungsstücke sein, bei denen es schwerfällt, hier loszulassen. Dann natürlich, ich denke, es geht jedem Menschen so, ist es immer schwer, Menschen loszulassen. Aber hat auch seine Berechtigung, dass es schwer ist. Und ja, ich glaube, das ist auch bei mir mit das Schwerste, sich von geliebten Menschen verabschieden zu müssen.
Wenn du traurig bist, welche Musik hörst du da?
Gute Frage. Also ich würde nicht sagen, dass Musik mein erstes Medium ist, dass ich hinzuziehe, wenn ich traurig bin. Gibt natürlich herrlich melancholisch, nostalgische, neoklassische Balladen, Musik, mit der man aber gleichzeitig, wie ich finde, Gefahr laufen kann, dass man sich noch tiefer in seinem eigenen Mitleid suhlt.
Deshalb läuft bei mir in solchen Momenten dann meistens Rammstein.
Bei dir läuft dann Rammstein, wenn du traurig bist?
Ja, dann läuft Rammstein.
Ah, sehr witzig. Ich überlege. Ich glaube, ich bin da ein bisschen bei dir. Vielleicht nicht ganz bei Rammstein, aber eher es sind trotzdem als Trotzreaktion fast fröhliche Musik läuft.
Ja. Wenn der Samuel Koch, der jetzt da vor mir sitzt, den Samuel Koch treffen würde im Jahr 2009, irgendwann im Sommer. Würden sich die zwei überhaupt begegnen? Und wenn ja, an was für einem Ort würden sich die über den Weg laufen?
Das ist ja eine absolut lustige Frage. Ja, witzigerweise 2009. Meine Güte, wo war ich denn da? Das weißt du, das vielleicht besser als ich.
Da warst du auf jeden Fall Leistungsturner.
Ich war Kunstturner, richtig.
Ja. Ich
habe damals für die französische Liga Division National B geturnt und für die zweite deutsche Bundesliga. Habe gerade eine Einladung bekommen, witzigerweise. Wieder zu einem Bundesliga-Wettkampf. Ich schaue mir immer noch Kunstturnen an. Das ist für mich nach wie vor die beste Sportart, die es gibt. Das heißt, wir hätten uns trotzdem in einer Kunstturnhalle bei irgendeinem Wettkampf begegnen können. Ich hatte damals schon eine Faszination für Film und Fernsehen, hatte meine ersten Film-Fernseh-Dreharbeiten schon mit 13. Also wann war ich 13? Schon 2000 abgeschlossen. 2009 stand ich... tatsächlich. 2009 habe ich angefangen bei Bavaria und habe meine düstere militärische Vergangenheit ad acta gelegt. Das heißt, wir hätten uns auch an einem Filmset begegnen können.
Und ihr hättet auch Gesprächsthemen gefunden in dem Fall, oder?
Ja, mit Sicherheit. Vielleicht hätte ich den von 2009 ein bisschen belächelt und wahrscheinlich hätte mich der von 2009 hätte mich jetzt heute auch belächelt. Aber ich glaube, wir hätten uns schon verstanden.
Dein Vortrag, Samuel, den du bei den Glücktagen halten wirst, der hat den Titel Mehr Mutausbrüche statt Wutausbrüche. Fehlt es uns als Gesellschaft an Mut oder wie kommst du auf den Titel?
Ja, es hat verschiedene Indikatoren, wie ich dazu kam. Wenn du jetzt die Gesellschaft ansprichst, ich weiß nicht, wie es, da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, wie es so in Österreich ist. Ich spreche jetzt mal von den Deutschen, von den Deutschen. Das wäre dann das 10. Bundesland. Oder 9 habt ihr?
Wir haben 9. Genau.
Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir ein Kulturkreis sind und Deutschland das 10. Bundesland, dann habe ich oft das Gefühl, und das ist nicht nur mein Gefühl, sondern mir auch ganz oft schon gespiegelt worden von Menschen, die aus dem Ausland hierher kommen, von Freunden aus Indien, von Menschen, die lange im Ausland waren und hierher zurückkommen und sich fragen, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Wieso sind alle so aggressiv? Warum sind alle so wütend? Warum kriege ich ständig irgendwie Anfeindungen? Natürlich kann man alles wie immer nicht pauschalisieren, aber ich weiß auch von Flugbegleiterinnen und Menschen, die viel international unterwegs sind, dass man sich gegenseitig keine deutschen Passagiere wünscht, weil die immer so wütend sind und weil die oft so aggressiv sind und schon vor dem Start den dritten Tomatensaft wollen und daran nörgeln und daran meckern und daran klagen. Und natürlich kann man über die Amerikaner jetzt als Beispiel oder die Inder berechtigterweise denken, was man will. Und natürlich gibt es in jeder Nation wütende Menschen, aber weil du die Gesellschaft ansprichst, habe ich nicht nur ich den Eindruck, sondern auch im internationalen Vergleich gibt es der Bestätigung, dass wir schon sehr viel klagen und wütend sind, ohne wirklich zu leiden. Und ich mir gerne ein Beispiel nehme an den Menschen, die viel leiden, ohne zu klagen und ohne wütend zu sein.
Aber ich glaube, das, was du da jetzt beschrieben hast, Samuel, das hat ja auch mit einer, du betitelst es ja selber als Schwere von Menschen und dass sich jeder darauf freut, wenn er ein bisschen schwerelos wird.
Ja.
Und das, so heißt ja auch deine Tour, die du nächstes Jahr dann startest, oder? Schwerelos?
Ja, sehr richtig.
Ja.
Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Ein Abend, wie steht's in der Presseankündigung? Abend voller Spaß, Hoffnung und echter Gefühle. Was immer echte Gefühle sein sollen, das werden wir noch rausfinden.
Wann geht's da los mit dieser Tour? Die wurde ja leider wegen Corona verschoben.
Die wurde verschoben und die beginnt jetzt im Mai 2023. Und ihr in Österreich, ihr macht es einem nicht leicht, dass irgendwie das Jahr 2023 komplett alle Hallen überall voll dicht. Und wir hatten schon einen Wien-Termin, da wurden wir wieder rausgekickt, aber wir sind noch dran. Im Moment sind es überwiegend deutsche Städte, aber wir sind immer noch dran, da Zusatztermine auch in Österreich zu finden. Also wann immer jemand das hier hört und noch eine Halle frei hat, in die wir kommen könnten, bitte Bescheid sagen.
Für diese Tour wünschst du dir, oder generell für die Show wünschst du dir ja, dass Menschen nach diesem Abend sich tatsächlich ein bisschen leichter fühlen. Und ich glaube, das wird dafür deinen Abend hier bei uns in Kufstein gelten, am 14.10. bei den Glücktagen im Kulturquartier, dass wer dich gesehen hat, ich glaube, es geht gar nicht anders, dass man sich da nicht leichter fühlt danach.
Ja, das wäre schön.
Ja,
also da würde ich mich freuen.
Die Lebensfreude, die du ausstrahlst, Samuel, Hut ab wirklich.
Danke dir.
Ich danke dir.
Ich
danke dir für das wunderbare Gespräch heute und ich freue mich riesig auf deinen Besuch hier in Kufstein.
Ich freue mich auch sehr. Danke dir vielmals für die Zeit.
Johannes, wow, das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, es tut dir jetzt doppelt leid, dass du gestern verhindert warst. Mir tut es auch leid, dass du verhindert warst.
Da hast du recht. Da hast du wirklich recht, ja. Also, was mich jetzt am meisten beeindruckt hat, ist also der Satz, ich lerne gern von Menschen, die viel leiden, ohne ständig zu klagen. Den habe ich mir jetzt rausgeschrieben. Das hat mich jetzt berührt, ja, und bringt mich auch wieder zum Nachdenken und zum Reflektieren, ja, wie man so selber mit dem eigenen Glück und der Wahrnehmung des eigenen Glücks umgeht.
Birgit, reflektiere nicht zu lang. Wir werden uns bald auf die Anmoderation vom Samuel Koch vorbereiten.
Naja, das stimmt.
Und
ja.
Sollen wir nochmal den Termin sagen?
Sagen wir es noch einmal zum Abschluss, oder? Es ist der 14. Oktober 2022, kommt Samuel Koch zu uns ins Kufsteinerland und zwar ins Kulturquartier in Kufstein.
Und nicht vergessen, dass wir mit dem Rahmenprogramm schon einen Tag vorher, am 13. Oktober, starten. Aber alle Infos gibt es auf unserer Webseite www.glück-tage.com. Wir freuen uns auf euch.
Bis bald.